Ja, ihr Lieben, guten Morgen. Ich freue mich, heute Morgen auch hier mit euch Gemeinschaft zu haben. Lasst uns gemeinsam Gottes Wort aufschlagen. Wir beginnen mit Römer 13, die Verse 11 bis 14. Und da heißt es: Und dieses sollen wir tun als solche, die die Zeit verstehen, nämlich die Stunde schon da ist, dass wir vom Schlaf aufwachen sollten. Denn jetzt ist unsere Errettung näher, als da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber ist nahe. So lasst uns nun ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Und dann gehen wir weiter, Römer 14. Nehmt den Schwachen im Glauben an, ohne über Gewissensfragen zu streiten. Einer glaubt, alles essen zu dürfen, wer aber schwach ist, der isst Gemüse. Wer isst, verachte den nicht, der nicht isst, und wer nicht isst, richte den nicht, der isst. Denn Gott hat ihn angenommen. Wer bist du, dass du den Hausknecht eines anderen richtest? Er steht oder fällt seinem eigenen Herrn. Er wird aber aufrecht gehalten werden, denn Gott vermag ihn aufrecht zu halten. Dann noch einige Verse weiter, die Verse 13 und 14. Darum lasst uns nicht mehr einander richten, sondern das richtet vielmehr, dass dem Bruder weder ein Anstoß noch ein Ärgernis in den Weg gestellt wird. Ich weiß und bin überzeugt in dem Herrn Jesus, dass nichts an und für sich unrein ist, sondern es ist nur für den unrein, der etwas für unrein hält. Und dann noch die Verse 17 bis 19. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und auch von den Menschen geschätzt. So lasst uns nun nach dem streben, was zum Frieden und zur gegenseitigen Erbauung dient. Amen. Nehmt bitte wieder Platz. Nun, ich habe die Predigt überschrieben mit dem Satz: Leben in Wachsamkeit und Sensibilität bei Gewissensfragen. Und wenn ihr euch einmal an die letzten Verse nochmal erinnert von Römer 13, da steht so als Grundsatz, also als Kern über dessen, was gelesen wurde: Und dies sollen wir tun als solche, die die Zeit verstehen, dass nämlich die Stunde schon da ist, dass wir vom Schlaf aufwachen sollten, denn jetzt ist unsere Errettung näher, als da wir gläubig wurden. Das ist nicht nur eine Tatsache, die eigentlich ganz simpel ist, dass wir sagen, klar, wenn jemand sich vor 30 Jahren bekehrt hat, dann ist klar, die Zeit ist fortgeschritten, dann ist er jetzt näher, die Wiederkunft für ihn, als vorher. Aber das, ihr Lieben, das erfahren wir nachher, das wäre zu oberflächlich, wenn wir nur davon ausgehen. Wichtig ist, dass wir die Zeit immer auf Grundlage der Bibel richtig einordnen. Und da sagt uns die Schrift, es ist wichtig, dass wir verstehen, dass die Dinge, auch die Dinge der letzten Tage, wie die Bibel sie beschreibt, schon recht weit fortgeschritten ist. Und deswegen ist es wichtig, immer die Dinge, die aktuell passieren, richtig zu verstehen und sie biblisch einzuordnen. Deswegen sollten wir die Zeit verstehen. Denn jeglich vergangene Zeit hatte immer verschiedene Abschnitte, klar, aber in diesen Abschnitten sind auch immer ganz bestimmte Dinge passiert, die Gott angeordnet hat. Und daran appelliert der Apostel und da versucht er uns hinzulenken, dass er sagt, Dinge haben sich zwar immer wiederholt, das ist ja, wenn Menschen, die ohne Gott leben, argumentieren und sagen, oh, ihr spricht schon seit der Geburt Jesu, von der Wiederkunft, und ihr sprecht dieses und ihr sprecht jenes an, das hat sich doch immer wiederholt. Ja, durchaus. Und deswegen lehrt uns Gottes Wort und der Apostel hier ganz besonders, natürlich wiederholen sich einige Dinge, aber die Dinge an einem gewissen Zeitpunkt, wenn sie dort geschehen und vor allem, wenn verschiedene Dinge, die die Bibel uns lehrt, miteinander, das heißt gleichzeitig passieren, dann ist es wichtig, dass wir diese Dinge dann richtig einordnen. Und in diesem ganzen Zusammenhang lehrt uns die Schrift, dass die Wiederkunft Jesu sehr viel näher ist als zu den Zeiten, als die Evangelien und die apostolischen Briefe verfasst wurden, weil die Dinge seither in Abständen immer wieder passiert sind, einzelne Dinge, aber nicht so konkret in dieser Gesamtheit, wie sie jetzt passieren. Dazu waren erstmal folgende Dinge möglich, und zwar dieses Wort Globalisierung. Das bedeutet, das musste erst einmal geschehen, Globalisierung, damit die Dinge, die sonst nur für einzelne Nationen oder für einzelne Länder oder im Höchstfall einmal für Kontinente Gültigkeit hatten oder dort geschehen sind, sind jetzt Dinge durch diese Globalisierung, die nun den ganzen Erdkreis betreffen. Und das ist eine der deutlichsten Zeichen, die die Bibel uns nennt, dass für alle das Gleiche gilt, global, das heißt weltweit auf der Erde. Und das können wir auch sehen in den Dingen, wie sie sich entwickelt haben. In Bezug auch auf Corona, in Bezug auf Naturkatastrophen, in Bezug auf den Klimawandel, wie er ja immer genannt wird. Das sind keine Dinge mehr, die nur einzelne Nationen oder Länder betreffen, sondern die den ganzen Planeten betreffen. Aber wenn wir jetzt gehört haben, die Dinge von der Zeit her betrachtet recht einordnen und sehen, dass die Stunde da ist, dass wir vom Schlaf aufwachen sollen. Von was mag der Apostel da reden bei diesen Worten aus Vers 11 vom Römer 13? Wenn Paulus davon spricht, ich habe das jetzt etwas ausführlicher schon gesagt, die Zeit zu verstehen, dann geht es ihm nicht darum, in diesem Bezug Zeit nur als Dauer zu bedenken, sondern eben als einen ganz aktuellen jeweiligen Zeitpunkt. Und dabei müssen wir unbedingt mitbedenken, dass besonders äußere Umstände sehr verschieden gewesen sind, aber jetzt durch die Globalisierung die ganze Erde, den ganzen Planeten betreffen. Aber auf geistlicher Ebene hat der Widersacher Gottes, die Gemeinde Christi, immer wieder zeitgemäß, das heißt der Zeit angepasst, versucht, sie zu verführen und sie dazu zu bringen, eben in eine Art geistlichen Schlummerzustand zu versinken, von dem der Apostel hier spricht. Und das war in den vergangenen Zeiten doch recht verschieden, weil die Menschen, die in den jeweiligen Zeitepochen lebten, natürlich anderen Lebensumständen unterstellt waren. Ganz klar, dass die Menschen, sag ich mal, im Mittelalter ganz anders gelebt haben als wir heute. Und deswegen hat der Widersacher Gottes natürlich das immer so ein bisschen den jeweiligen Generationen, wie sie leben, angepasst. In der heutigen Zeit ist es ganz eindeutig dieser Transhumanismus, dass der Mensch das absolut Wichtigste ist, dass der Mensch in einer absoluten Freiheit lebt, von Gott gelöst. Tu, was du möchtest, egal mit wem, mit was oder unter welchem Vorwand. Hauptsache, es macht dir Freude. Ja? Da gibt es auch so ein Lied eines, sage ich mal, relativ bekannten Musikers, der dann sagt, das Lied heißt Leb. Und in dem Refrain heißt es dann, leb so, als wenn es dich morgen nicht geben würde. Ja? Und das ist so typisch, wozu die Welt heute aufgefordert wird. Leb exzessiv, leb schnell, nimm, was du kriegen kannst, du weißt nicht, was morgen ist. Und so ganz unrecht, zumindest auf dieses, du weißt nicht, was morgen ist, so ganz falsch ist es ja gar nicht. Aber wir hoffentlich, die wir uns um Gottes Wort kümmern, die Bibel lesen, wissen schon, was da kommen wird. Und was da kommen wird, das ist für die Menschen, die gottlos leben möchten und die Gott ablehnen, die in dieser vermeintlichen Freiheit leben, die aber in Wirklichkeit eine tiefe Knechtschaft ist, auf die wartet leider nicht so viel Positives. Paulus hat durch den Geist Gottes die Erkenntnis erhalten und soll der Gemeinde Christi zu allen Zeiten, aber auch ganz konkret für uns heute mitteilen, dass die große Gefahr besteht, dass je näher die Wiederkunft des Herrn, je näher die Wiederkunft des Herrn ist, dass der Widersacher Gottes, die Gemeinde Gottes, in einen ganz besonderen geistlichen Tiefschlaf hineinfallen lassen möchte. Er tut alles dafür, dass die Gemeinde Gottes, dass der Leib Christi in so einen geistlichen Tiefschlaf verfällt. Dass sie sich Stück für Stück, ich nenne das jetzt einmal so lapidar, eilullen lässt und in eine Form von Gleichgültigkeit und Trägheit verfallen könnte. Und da wollen wir zumindest auch noch einmal mitbedenken, dass es in den vorangegangenen Versen, über die Daniel vor 14 Tagen gepredigt hat aus Römer 13, ganz konkret um das grundsätzliche Verhältnis und die Unterordnung unter die staatlichen Obrigkeiten ging. Und von diesem Hintergrund aus betrachtet geht es Paulus bei seinen Gedanken um Vers 11, da bin ich sehr sicher, zumindest unter anderem auch darum, dass er die Gefahr sieht, dass es bei der Gemeinde, bei der wahrhaftigen Gemeinde Christi, zu einer fehlenden Reaktion kommen könnte, die Dinge, die dann letztendlich auch von den Obrigkeiten, aber wir wollen nicht vergessen, auch die Obrigkeiten unterstehen Gott, dass einige Anordnungen der Obrigkeiten, dass wir sie in einer falschen Weise beurteilen könnten und dann dementsprechend auch falsch oder ungenügend reagieren könnten. Und so ein bisschen haben wir das auch während der Corona-Zeit erlebt. Da haben wir uns einfach so ein Stück weit auch eilnullen lassen, haben nicht so, wie das sein sollte, was angeordnet wurde und was Gott in seinem Wort verlangt, haben da das Gleichgewicht gefunden. Warum? Wir waren auch alle so ein bisschen überrascht. Wir waren alle ein wenig überfordert und haben dann sicherlich auch Entscheidungen getroffen, die Gott nicht wohlgefällig waren. Und wichtig ist, und ich glaube, das gilt auch für uns alle, dass wir aber die konkretesten Lehren, also wo wir gelernt haben, dass das natürlich aus Fehlern geschieht. Ja? Und aus Fehlern lernt man. Und ich hoffe, dass wir auch da gelernt haben, dass wir die Dinge, die Zeit und auch Anordnungen immer recht im Lichte Gottes bedenken wollen. Und ich möchte an dieser Stelle auch noch einmal bemerken, und ich bin auch überzeugt davon, dass auch Paulus das klarstellen wollte, dass eben nicht grundsätzlich ein alles und ein blinder Gehorsam dahingehend gilt, dass die Kinder Gottes wirklich alles umsetzen müssen, was von ihnen verlangt wird, weil genau da werden sich Kinder Gottes auch in der Zukunft von den Menschen, die ganz bewusst ohne Gott leben und die Gott ablehnen, da werden sie sich unterscheiden. Ich möchte es noch einmal betonen, es geht nicht grundsätzlich um Rebellion und um Ungehorsam, es geht einfach um ein klares Denken, was verlangt wird und was Gottes Wort dazu sagt. Und dann eine Entscheidung zu treffen. Denn eins kann ich für mich zumindest sehr deutlich sehen, da wo die Gemeinde Gottes, die wahrhaftigen Gotteskinder, es auch nur im geringsten zulassen, dass selbst eine relativ geringe Menge weltlicher Sauerteig, auch wenn er von ganz oben angeordnet wird, wo er in die Gemeinde eindringt, wird er alles durchsäuern. Das lehrt uns Gottes Wort ganz klar, dass ein wenig Sauerteig alles durchsäuern wird. Wenn es die Gemeinde Gottes zulässt, wird es dazu führen, dass die Gemeinde in Bezug auf Gott, seinem Wort und seinem Willen in kleinen, aber kontinuierlichen Schritten eingeschläfert wird. Das ist die Gefahr, die Paulus hier sieht. Wenn wir es zulassen, dass ein wenig weltlicher Sauerteig in die Gemeinde Einzug hält, wird es der Beginn sein dieses geistlichen Schlummers, den Paulus hier angedeutet hat. Und dieser geistliche Schlummer, der bedeutet, dass der Gemeinde Gottes dann der klare Blick für das wirklich Biblische und Göttliche immer mehr schwinden wird. Und wenn wir ehrlich sind, dann können wir diesen Trend auch bereits in vielen Gemeinden, von denen wir es nie erwartet hätten, können wir diesen Trend erkennen. Ich möchte es an dieser Stelle auch noch einmal sagen, dass niemand hier behauptet, und ich schon gar nicht, dass die Bibelgemeinde Hamburg die einzige ist, die perfekt ist und wo alles gerade läuft. Auf keinen Fall. Aber es ist doch unsere Pflicht, darauf hinzuweisen, dass jede Gemeinde, und sei sie noch so bibeltreu, aufgefordert ist, das Wort Gottes klar zu nehmen, wie es steht, und es auch so umzusetzen in der Gemeinde. Dass wir uns dadurch nicht immer beliebt machen, das hat der Herr Jesus uns vorher gesagt. Um in diese geistliche Schläfrigkeit zu verfallen, ist es der Welt sehr wichtig, dass auch von außen vehement dafür gesorgt wird, dass biblische Grundlagen und biblische Anordnungen ganz offen bekämpft werden oder auch, wie wir es erlebt haben, durch Gesetzesänderungen außer Kraft gesetzt werden. Ehe, Familie, moralische Verfehlungen und fehlende Gottesfurcht nehmen nicht nur stetig zu, sondern werden unter dem Mantel von Freiheit und Selbstbestimmung ganz konkret verordnet. Aber wehe, wenn diese Dinge auch in die Gemeinde Gottes Einzug halten. Im Hier und im Jetzt können wir fast täglich erleben, leider bereits auch zum Teil in der Gemeinde Gottes, wie Ehen in die Brüche gehen, weil die Positionen und Aufgabenbereiche von Mann und Frau, die Gott sehr wohl geordnet hat in seinem Wort, nicht mehr beachtet werden. Familien werden zerstört, weil Respekt und Achtung, das hat Gott auch angeordnet, immer weniger vorhanden sind. Menschen treffen in ihrem Freiheitswahn Entscheidungen, die moralisch nicht nur verwerflich sind, sondern die natürliche Existenz vor dem Schöpfer geradezu in den Schmutz treten. Und das Ganze wird weiter in dem Maß zunehmen, lehrt uns die Schrift, je näher die Wiederkunft des Herrn ist. Wisst ihr, Paulus formuliert es hier so: Die Nacht ist bereits weit vorgerückt. Es scheint manchmal so, als ob die Nacht, als ob die Finsternis bereits die Oberhand ergriffen hätte. Aber wir dürfen getröstet sein. Die wir wirklich an Gott, die wir an sein Wort glauben und festhalten, wir dürfen getröstet sein. Je mehr die äußere Nacht auch fortschreitend vorrücken mag, je näher ist auch, wie Paulus es nennt, der Tag des Herrn, die Wiederkunft des Herrn. Das läuft parallel miteinander. Je dunkler es wird, desto näher ist die Wiederkunft des Herrn und unsere Erlösung. Und das, ihr Lieben, ist eine wunderbare, eine freudige Tatsache. Und Paulus rät uns deswegen deutlich, auf Distanz zu gehen von allen Dingen, die uns persönlich in unserer Christusnachfolge, aber die auch die Gemeinde, seinen Leib, schädigen könnten, dass wir zu diesen Dingen wirklich auf eine deutliche Distanz gehen. Paulus schreibt, lasst uns, er bezieht sich da sogar selbst mit ein, er sagt, lasst uns ablegen die Werke der Finsternis. Und da möchte ich dich ganz persönlich etwas fragen. Gibt es in deinem Leben vielleicht noch etwas, von dem du ganz konkret weißt, dass es dem Herrn missfällt? Wisst ihr, es ist ja manchmal so, dass wir Gott bitten, uns von etwas zu lösen, uns von etwas zu befreien, von dem wir wissen, dass es nicht in das Leben eines Gotteskindes hineingehört. Wir wissen, die Sache ist nicht ganz sauber vor Gott. Aber es passiert nichts. Wochen nicht, Monate nicht, Jahre nicht. Es will einfach keine Veränderung eintreten. Warum? Ist es Gott doch nicht möglich, alle Dinge zu unserem Besten zu regeln? Ganz sicher. Aber ganz oft ist es der Grund, dass wir Gott zwar mit den Lippen bitten, uns von etwas zu lösen oder eine Veränderung in unserem Leben zu schaffen, aber wir wollen das noch gar nicht loslassen. Und das ist in den allermeisten Gründen, ist das der Grund dafür, dass wir dort keine Lösung, dass wir dort keine Veränderung erfahren. Weil unsere Lippen, der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach, unsere Lippen sprechen es zwar auch vor Gott aus, aber wir sind innerlich noch nicht bereit, uns wirklich lösen zu lassen. Und deswegen ist es so wichtig, ihr Lieben, Gott spricht immer davon, das Gebet, wenn es ernstlich ist, vermag es alles, vermag es Berge zu versetzen, aber wir müssen auch wirklich uns lösen lassen. Wir müssen wirklich dieses Bedürfnis haben, uns von etwas lösen zu lassen. Und ich rede da gar nicht immer von großen, ganz offensichtlichen Dingen. Es sind manchmal die kleinen Dinge, die vielen von außen verborgen bleiben, was vielleicht eine ganz persönliche Sache zwischen dir und deinem Herrn ist. Aber Gottes Geist und dein Gewissen werden dir klar sagen, was bei dir noch in Unordnung ist. Und deswegen auch dieser Appell des Apostels an uns, dass die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nahe. Gottes Licht kann durch dich nur in voller Kraft scheinen. Ströme des lebendigen Wassers können wirklich nur von dir ausgehen, wenn du nicht bewusst an einer Sache festhältst, die zwischen dir und deinem Herrn steht. Wenn es da tatsächlich etwas geben sollte, diese Frage kannst ja nur du dir beantworten, dann ist vielleicht heute der richtige Tag, mit dieser Sache zu brechen. Wir können gerne auch im Anschluss darüber sprechen oder du kannst, wenn du zu Hause bist, ganz konkret auf deine Knie gehen, kannst mit dem Herrn darüber sprechen. Schieb es nicht länger auf die lange Bank. Das ist ja bekanntlich das liebste Möbelstück des Teufels, die lange Bank. Kann ich morgen machen, kann ich übermorgen machen. Aber, und das lehrt uns das Wort Gottes und auch der heutige Text ganz klar. Wir wissen gar nicht, ob es dieses Morgen eben für jeden einzelnen Menschen gibt. Das ist ja das, was wir Menschen auch immer wieder sagen müssen. Der Mensch lebt ja so zukunftsorientiert. Er lebt jetzt schon dafür in diesem Klimawahn, in diesem Rettungswahn für die nächsten Generationen. Sie sollten erstmal dafür sorgen, dass die aktuellen Generationen in der richtigen Art und Weise zu leben und mit der Schöpfung umgehen lernen und gar nicht erst an die Generationen danach. Denn wenn uns eins die Wahrheit und die Historie gezeigt hat, dann wurden auch in den vergangenen Generationen immer kluge Sprüche geklopft. Wir müssen auch an die Generationen danach denken, aber es wurde nie etwas für die Generationen danach wirklich getan. Und heute ist man in diesem Wahn, dass die aktuelle Generation jetzt plötzlich noch für die nächsten 20 Generationen, wo sie meinen, dass sie noch kommen werden, Vorsorge treffen müssten. Ja. Heute wäre eine gute Gelegenheit, wenn es wirklich etwas gibt. Du musst auch nicht, das ist jetzt keine Aufforderung, in deinem Leben rumzuwühlen, ob da noch irgendwas ist. Nein, aber ich rede über Dinge, wo es dir bewusst ist, wo du weißt, dass dich etwas hindert, dem Herrn so zu folgen, wie es sein könnte, dann wäre heute eine gute Möglichkeit, da Klarschiff zu machen. Und dann steht die Verheißung, du wirst nicht nur Segen empfangen, sondern du wirst ein Segen auch für andere sein. Und als ich mir den Text noch so weiter anschaue, habe ich mir so gedacht, ein bisschen schnippisch, was war das nur für eine Gemeinde damals? Die Dinge, die Paulus hier im Text beispielhaft anspricht, betreffen natürlich nicht euch, aber wir wollen sie uns trotzdem einmal kurz anschauen. Lasst uns anständig wandeln wie am Tag, sagt er dort. Wahrhaftige Christen haben vom Grundsatz her nichts zu verbergen. Alles, was sie denken, was sie reden und vor allem, was sie tun, das sollten sie ruhig in aller Öffentlichkeit tun. Es sei denn, dass es eben private Dinge sind. Ihr wisst da, denke ich, genau, was ich meine. Sie können das in der Öffentlichkeit tun, weil sie hoffentlich Christus als Vorbild haben und nicht irgendwelche Menschen und weil der Heilige Geist ihnen Gottes Willen ganz deutlich kundmacht. Ja, ihr Lieben, Gottes Geist tut uns immer ganz klar kund, was gerade dran ist. Aber Und das habe ich euch schon vielfach gesagt und ich sage es an dieser Stelle noch einmal gerne zum wiederholten Mal. Wir haben verlernt, oder vielleicht haben wir es noch nie gelernt, geduldig zu warten, bis Gott geantwortet hat. Ja? Wir bitten Gott um etwas, wir bitten ihn um etwas, aber wir haben keine Geduld. Geduld bedeutet bei uns Menschen vielleicht eine Woche, einen Monat. Wenn wir über ein Jahr reden, dann sind wir also schon bei den geistlich ganz Reifen. Aber bei Gott laufen die Uhren anders. Ich weiß von Menschen, wir haben sowas selber erlebt, die haben Jahrzehnte gebetet und dann ist es geschehen. Genau zum richtigen Zeitpunkt. Es ist so wichtig, immer abzuwarten, bis Gott grünes Licht gibt. Gott antwortet dir immer. Du musst nur die Geduld haben und natürlich auch dir diese Sensibilität des Heiligen Geistes bewahren, dass du sein Reden dann auch genau hörst. Und eines möchte ich euch an dieser Stelle hierzu auch noch sagen. Gott redet nicht oder nur in ganz wenigen besonderen Ausnahmen und Fällen durch etwas, was ihr mit euren Sinnen wahrnehmen könnt, sondern Gott redet ausschließlich in den allermeisten Fällen durch sein Wort. Das heißt, wenn du wenig die Bibel liest, wirst du wenig von Gottes Willen für dein Leben verstehen. Wenn du wenig in die Gemeinschaft mit anderen Christen gehst, gilt das Gleiche. Also nur, wenn du viel in Gottes Wort liest und wenn du viel auch die Gemeinschaft mit den anderen Gläubigen suchst, wirst du auch viel von Gottes Willen erkennen in deinem Leben. Wirst du Antworten erhalten auf deine Fragen oder deine Bitten, die du an den Schöpfer stellst. Der Heilige Geist wird, wenn wir es zulassen, auch immer wieder ein Verhalten in uns wirken, das niemanden schadet, sondern dass das Gegenteil bewirkt. Wahrhaftige Kinder Gottes sind Friedensbringer und keine Streithähne. Auch wenn sie als Ratgeber hinzugezogen werden, gießen sie kein Öl ins Feuer, um Konflikte weiter anzufachen, sondern sie versuchen immer, Friedensboten zu sein, so wie auch der Herr Jesus ein Friedensbote gewesen ist. Wo wirklich echte Gefahr für Kinder Gottes besteht, und das muss ich allerdings auch in aller Deutlichkeit sagen, das lehrt uns die Schrift auch eindeutig, wo echte Gefahr für Kinder Gottes besteht, sind Orte und Veranstaltungen, wo zum Beispiel ohne jegliches Maß auch gefeiert wird, gegessen wird, wo wir schon fast vom Fressen reden können, wo nicht nur getrunken und genossen wird, sondern, entschuldigt, wenn ich das sage, wo gesoffen wird, wo es meistens auch aufgrund dessen zu moralischen Fehlverhalten in verschiedenster Form kommt. Wenn du von so einem Ort weißt, dass diese Dinge dort stattfinden, dann sage ich dir ganz ehrlich, dann hast du als Christ dort nichts verloren. Und wenn du trotzdem bewusst dahin gehst, dann ist nicht die Frage, ob, sondern nur wann du an diesem Ort zu Fall kommst. Entweder durch Gedanken, verbal oder sogar durch Dinge, die du tust. Gott behütet uns, ganz sicher. Aber die Bibel lehrt uns auch, wer sich bewusst immer wieder in Gefahr begibt, wird drin umkommen. Das heißt, er wird zu Fall kommen. Und deswegen kann ich nur davor warnen, und Gottes Wort tut es ganz eindeutig, halte dich fern von Orten, von denen du weißt, dass Jesus dort nicht zugegen ist. Und wenn Jesus dort nicht zugegen ist, liebes Gotteskind, dann hast du dort auch nichts zu suchen. An solchen Orten und Plätzen und Veranstaltungen, wo auch Streit und Neid meistens nicht weit entfernt sind, da haben wir als Kinder Gottes einfach nichts verloren. Also nicht freiwillig. Es lässt sich ja manchmal nicht vermeiden, an bestimmten Tagen vielleicht dort zu sein, aber bewusst in einer freien Entscheidung dorthin gehen zu wollen, davon kann ich wirklich nur dringend abraten. Und es gehört, denke ich, auch dazu. Und nur du selbst, wenn du ehrlich zu dir selbst bist, kannst dir beantworten, wenn du immer noch den Drang hast, zu solchen Veranstaltungen zu gehen, dann weißt du am besten, warum das noch so ist. Ob du wirklich immer noch diesen Spagat versuchst, auf der einen Seite dem Herrn zu folgen und auf der anderen Seite wirklich die Welt noch in vollen Zügen mitzunehmen. Ja, diesen Spagat, der ist bisher niemandem gelungen. Du wärst der Erste, dem das gelingen würde. Na, der Herr Jesus sagt, ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Es ist unmöglich. Es ist unmöglich. Du musst dich wirklich auch als Kind Gottes entscheiden. Christus-Nachfolge hat Konsequenzen. Die werden ja oft verschwiegen. Wenn du an Jesus glaubst, ja, alles gut. Na, dann wird gerne auch Paulus zitiert, ja, ich kann ja alles tun, es dient aber nicht alles zur Verherrlichung Gottes und so. Da wird sich das da so ein bisschen schön geredet. Ist das nicht traurig, ganz ehrlich zu sagen, was der Herr für uns am Kreuz getan hat? Wir haben das erkannt, in tiefer Dankbarkeit, die haben wir ihm gesagt, die haben wir ihm gezeigt, wir haben unser Leben ihm geweiht. Und jetzt halten wir uns bewusst an Orten auf, besuchen bewusst Veranstaltungen, die dem Herrn und seinem Ansehen schaden würden. Das passt irgendwie nicht zusammen. Das passt nicht zusammen. Das ist so, als wenn du zu einer Hochzeit gehen würdest mit, keine Ahnung, mit einer schändlichen, beschmutzten, befleckten Kleidung. Dasselbe ist es hier auch. Und das passt irgendwie nicht zusammen. Aber hier ist auch wieder die Frage, wenn du das für dich erkannt hast und sagst, Herr, hilf mir, ich weiß, es ist nicht gut und ich möchte zukünftig das auch nicht mehr tun. Kommt das wirklich dann aus deinem Herzen? Möchtest du, dass der Herr dich wirklich zukünftig davor befreit? Oder sprichst du es nur mit den Lippen aus, weil du sozusagen eine gute, nach außen gut wirken möchtest? Der Herr schaut immer, der braucht unsere Lippen gar nicht, der sieht immer dein Herz. Ja, und wenn du wirklich etwas von Herzen nicht meinst, brauchst du es gar nicht aussprechen, weil es wird nichts bringen. Frag dich also, warum das so ist, dass du dich vielleicht doch immer noch zu diesen Dingen hingezogen fühlst, obwohl sie im Leben eines Gotteskindes nichts mehr zu suchen haben. Vielleicht ist mal ein seelsorgerliches Gespräch notwendig. Vielleicht hast du nicht wirklich intensiv genug mit Gott darüber geredet und ihm wirklich von Herzen gebeten, dich von diesen Dingen zu lösen. Nun möchten sich einige vielleicht noch weitere Erklärungen wünschen, doch Paulus belässt es dabei und sagt ganz konkret und mehr als deutlich, an solchen Orten, Plätzen und Veranstaltungen haben Christen nicht zu suchen. Basta, Ende der Fahnenstange. Und eines, das kann ich euch aber auch aus persönlicher Erfahrung bestätigen, der Apostel hat recht und es bedarf eigentlich überhaupt keiner weiteren Erklärung bezüglich dieses Themas. Aber jetzt kommt es. Stattdessen, sagt Paulus, lehrt uns Gottes Wort, stattdessen, das heißt anstelle dieser einem Kind Gottes unwürdigen Aufenthalten an solchen Orten oder Veranstaltungen, sagt Paulus in Vers 14, zieht den Herrn Jesus an und pflegt das Fleisch nicht bis zur Errettung von Begierden. Versteht ihr, ich habe das erlebt, gerade so in den Zeiten, als ich mein Leben den Herrn Jesus übergeben habe. Da waren diese Anfechtungen dann ganz konkret. An Orte zu gehen, Veranstaltungen zu besuchen, wie ich es vorher auch getan hatte, wo ich aber wusste, es wird mich jetzt zurückreißen und nicht dem Herrn nahe bringen. Jetzt ist die Frage, wie gehst du damit um? Mir hat es Gott aufs Herz gelegt, ganz konkret, in jeder Situation, manchmal mehrmals am Abend, weil tagsüber, das heißt ja auch, lebt am Tag, da war das gar nicht so schlimm, aber wenn es Abend wurde, wenn es Nacht wurde, denn die Dinge, die nicht in das Leben von gottesfürchtigen Menschen hineingehören, die meisten von denen finden ja abends und nachts statt, im Verborgenen, in der Dunkelheit, in der Finsternis. Ja. Wenn ich dann gebetet habe, Herr, ich habe wieder diesen Drang in mir, ich will etwas, wo ich weiß, es gehört nicht hinein. Ich bitte dich, Herr Jesus, schenk mir jetzt Frieden und diese Gewissheit, du hast mich von dieser Sklaverei, von dieser Knechtschaft befreit. Und ihr Lieben, ich bin jedes Mal, das war manchmal ein Prozess, der nacheinander in einigen Stunden mehrfach stattgefunden hat. Ich musste da nicht hingehen. Und wisst ihr, was hinterher passiert ist? Ich hatte nicht nur einen großen Frieden, ich hatte eine unsagbare Freude zu wissen, ich habe etwas mit des Herrn Gnade geschafft, was ihn erfreut hat. Und das wiederum hat mich erfreut und es hat mich auf der Glaubens- und Vertrauensleiter wieder eine Stufe nach vorne gebracht. Das sind wunderbare Erlebnisse, die ich euch gönne, dass ihr sie auch macht. Deswegen, Paulus spricht davon und sagt, zieht den Herrn Jesus an. Lasst die Finsternis, lasst die Dunkelheit, lasst sie da, wo sie ist. Und ihr zieht den Herrn Jesus an. Wendet euch ihm zu im Gebet. Oder sucht die Gemeinschaft mit den Gläubigen. Nicht die Gemeinschaft mit diesen Finsternisgestalten, sondern sucht die Gemeinschaft mit den Gläubigen. Wir sind also auch als Menschen durchaus in der Lage, zumindest ein Stück weit Vorsorge zu treffen, dass wir in bestimmten Dingen, vor allem jedoch an bestimmten Orten und Veranstaltungen, nicht in Versuchung geraten und zu Fall kommen, weil wir zuerst bösen Gedanken und dann den Begierden des bekannten Fleisches, die Paulus hier anspricht, manchmal auch nur ein wenig zu viel Raum gewähren, weil wir uns eben an einem falschen Ort befanden oder uns bewusst in falscher Gesellschaft aufhalten. So ein ganz konkretes Beispiel gibt uns auch Petrus dort. Der Herr Jesus steht vor dem Hohen Rat. Petrus kommt dazu, aber anstatt sich in die Nähe seines Herrn zu stellen, wo hält er sich auf? Draußen? In diesem Gebiet, was vorher ist, bevor man in dieses Tempelgebiet kommt. Und da war natürlich, er war in falscher Gesellschaft. Er wärmte sich die Hände mit Menschen, die den Herrn Jesus ablehnten und ihn verurteilen wollten. In dieser Gesellschaft hat er sich aufgehalten. Und dann hat es nicht lange auf sich warten lassen. Du gehörst doch auch zu ihnen. Nein, wie kommst du darauf? Ich gehöre nicht zu ihnen. Doch, du gehörst auch zu ihnen. Nein, ich schwöre, ich kenne diesen Mann nicht. Er war in falscher Gesellschaft. Aber wir sehen ja auch dieses liebende Verhalten des Herrn, der ihn dann von Weitem umschaut und ihre Blicke trafen sich. Und was passierte? Petrus ging hinaus und er weinte bitterlich. Das war nötig. Steht hier, und auch wenn uns das passiert, ist immer wieder nötig. Der Herr hat uns im Blick. Geht raus, weint bitterlich, tut Buße und dann soll es auch gut sein. Bitte vergesst das nicht, ihr Lieben. Ihr seid Teil des Leibes Christi. Ihr seid lebendige Bausteine am Tempel des Herrn. Alles, was ihr außerhalb der Gemeinde an euch heranlasst oder gar in euch hineinlasst, das schleppt ihr hernach mit in die Gemeinde Christi und gebt damit dem Teufel Raum, auch die Gemeinde, die Brüder und Schwestern zu verklagen. In Kapitel 14 nimmt Paulus dann ein Thema auf, was den ersten Blick fast entgegengesetzt erscheint. Doch wenn wir es uns genau anschauen, ist es nur eine Weiterführung dessen, was er in diesen letzten Versen in Kapitel 13 deutlich gemacht hat. Wenn es den wahrhaftigen Christen hoffentlich endlich bewusst geworden ist, dass die Nacht bereits sehr weit fortgerückt ist und die Wiederkunft unseres Heilands nahe ist, wenn sie erkannt haben, dass sie sich vielleicht durch eine biblisch fragwürdige Lebensweise in dem von Paulus genannten geistlichen Schlummer befinden, dann kann ich sehr gut nachvollziehen, warum Paulus diesen auf den ersten Blick, diesen simplen Dingen, so viel Gewicht beimisst. Es gehört eindeutig eine gesunde geistliche Reife dazu und ein Leben in der Heiligung, sich der Schwachen im Glauben anzunehmen. Ein Nichtschwimmer wird einen Ertrinkenden genauso wenig retten können, wie ein Blinder einen anderen Blinden sicher führen könnte. Und ein geistlich reifer Christ, der in der Naherwartung des Herrn lebt, wird sich nicht nur der Obrigkeit in biblisch korrekter Weise unterordnen, er wird sich zudem nicht nur von schändlichen Orten und Veranstaltungen fernhalten, sondern er wird sich eben auch dem Schwachen annehmen. Nun, wer ist nun mit den Schwachen gemeint? Sind das welche, auf die wir von oben herabschauen könnten? Müssen wir die Bezeichnung schwach in diesem Zusammenhang als etwas Negatives beurteilen? Überhaupt nicht, ihr Lieben. Ich denke, das wissen wir auch. Für schwach könnten wir auch übersetzen unreif oder noch nicht ausgereift. Ich bin sicher, dass Paulus bezüglich dessen, was er erklären wollte, auch ganz bewusst jetzt kein schwieriges geistliches Thema einer Lehre oder einer besonderen Gabe oder Eigenschaft gewählt hat, sondern sich für dieses eigentlich relativ simple Thema der Nahrung entschieden hat. Den Schwachen im Glauben, dieser Ausdruck, der charakterisiert jene Gläubige, die, was ich eben versucht habe, so ein bisschen klarzustellen auch, noch nicht frei sind von zumindest einem Teil ihrer früheren Gewohnheiten. Den noch im Glauben schwachen christlichen Juden zum Beispiel, fiel es schwer, die Rituale und Vorschriften des alten Bundes komplett aufzugeben. Dieser gläubige Jude, wir sprechen von messianischen Juden, er war davon überzeugt, weiterhin alle Speisegesetze noch einhalten zu müssen. Und der ursprünglich schwache heidnische Gläubige hingegen war vorher zum Beispiel tief verstrickt in Götzendienst. Er meinte, er würde sich nun verunreinigen, wenn er auch nur im geringsten mit Dingen in Berührung gebracht werden könnte, die mit seiner Vergangenheit zu tun hätten. Sich den Schwachen annehmen, jedoch ohne über Gewissensfragen zu streiten. Der reife Gläubige sollte nicht über die aufrichtigen, jedoch noch unreifen Geschwister, er sollte sie nicht richten, auch nicht ihre Gedanken, von denen sie sich vielleicht noch eine Zeit lang leiten lassen, bis der Herr ihnen die rechte Reife verliehen hat, um die Dinge wirklich in dem biblisch klaren Licht zu sehen. Es wäre traurig, wenn der reife Gläubige den noch unreifen Gläubigen wegen seiner Vorbehalte verurteilt, was überhaupt nicht im Sinne Gottes ist. Der bereits im Glauben gereifte, der starke Christ, dessen Glaube ihm erlaubt, alles zu essen, worüber er das Dankgebet spricht, wofür er Gott also dankt, soll dem noch unreifen, schwachen Gotteskind weder verachten und, Paulus warnt davor, ihn auch nicht zu richten. Verachten könnten wir auch übersetzen mit als geringschätzig achten. Und richten bedeutet im tiefsten Sinn nichts anderes als verdammen. Wir müssen, glaube ich, endlich lernen, dass es nicht darauf ankommt, wie wir jemanden beurteilen, sondern wie der Herr, unser Gott, jeden Menschen individuell und persönlich beurteilt. Es ist doch in Wirklichkeit ganz simpel und einfach, ihr Lieben. Verzichte gern auf etwas, was dem anderen zum Anstoß oder Ärgernis wird, und auf der anderen Seite soll dein Gegenüber nicht verlangen, dass du für dich dauerhaft, auch vielleicht in seiner Abwesenheit, auf diese Dinge verzichten musst, weil du sonst ein Abtrünniger wärst. Das ist so einfach und simpel. Und doch stellt es manchmal die Gemeinde Gottes vor so ein großes Problem. Also noch einmal, ganz einfach. Wenn du weißt, dass jemand mit etwas ein Problem hat und jetzt ganz unabhängig davon, ob du damit übereinstimmst oder nicht. Aus Liebe zu Gott, immer als erstes, aus Liebe zu Gott und aus Liebe zu deinem Bruder oder Schwester in Christus, dann verzichte darauf. Verzichte darauf für diesen Moment. Und auf der anderen Seite, wenn du jetzt jemand bist, der dann auch dem Bruder dafür dankt oder der Schwester, dass er auf etwas verzichtet hat, weil es dir zum Anstoß ist, dann solltest du dein Herz davon freihalten und fernhalten, verlangen, dass dieser Bruder oder dieser Schwester das dauerhaft und kontinuierlich so macht, auch wenn ihr euch nicht seht oder ihr nicht gemeinsam an einer Sache beteiligt seid. Das wäre auch nicht gut. Und wenn wir das von Herzen versuchen umzusetzen, dann werden wir das Gesetz, dann werden wir die Liebe Christi in vollem Maß, werden wir es erfüllen. Und wir werden sehen, wie wunderbar und wie einfach ein gesegnetes Miteinander in der Gemeinde sein kann. Wir machen uns das manchmal selber wirklich sehr, sehr schwer. Wenn uns das aber in Bezug, und ich bin sicher, warum Paulus das auch so simpel in Bezug auf die Nahrung gewählt hat, wenn uns das in Bezug auf die simple Nahrung nicht gelingt, wie wollen wir dann in wirklich schwerwiegenden geistlichen Dingen einen gemeinsamen und Gott wohlgefälligen Konsens finden? Wenn uns das schon in diesen einfachen Dingen der Nahrung nicht gelingt, wie will uns das dann in den wirklich schwierigen Dingen gelingen? Das geht nicht. Deswegen, wir haben nachher das gemeinsame Mittagessen. Das ist eine gute Gelegenheit dazu. Ich möchte an dieser Stelle auch noch einmal auf den Unterschied zwischen der Welt und dem Reich Gottes hinweisen. Willst du hier in der Welt etwas erreichen, Ansehen, Respekt, Wohlstand, Autorität, dann kann es gut sein, dass du dafür über Leichen gehen musst. Wer jedoch als groß und bedeutend im Reich Gottes gelten möchte, der sei aller anderen Diener. Das ist der Maßstab des Herrn. Und wie anders ist dieser Maßstab doch als der weltliche Maßstab. Und in den letzten beiden Versen, die ich genannt habe, Kapitel 14, 17 bis 19, da bringt es Paulus noch einmal zusammenfassend auf den Punkt. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und auch von den Menschen geschätzt. So lasst uns nun nach dem streben, was zum Frieden und zur gegenseitigen Erbauung dient. Und wie wir das schaffen können, damit beschäftigen wir uns seit einigen Wochen auch in den Bibel- und Gemeinschaftsstunden am Samstag, wo es gezielt um die Bibelstellen geht, in denen uns ein gesegnetes Miteinander, füreinander und untereinander aufgezeigt wird. Und deswegen, ihr Lieben, noch einmal der Appell an uns. Lasst uns wirklich von Herzen versuchen, das, was wir heute gehört haben, in unserem Leben mit Gottes Kraft und dem Beistand des Heiligen Geistes umsetzen, unter diesem Maßstab. Die Zeit ist weit vorgerückt und die Wiederkunft Jesu ist nahe. Und wir wollen in der Naherwartung unseres Herrn ein Leben führen, das den Herrn ehrt und das wirklich auch ein Hinweis auf ihn ist, damit andere erkennen, dass sie verloren sind ohne Christus und sie Rettung brauchen. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, großer Herr und Heiland, wir loben dich und preisen dich und beten dich an. Herr, wir danken dir für dein kostbares Wort. Danken dir, Herr Jesus, auch für den deutlichen Hinweis, dass die Nacht bereits weit fortgerückt ist, aber dass damit in Verbindung auch deine Wiederkunft in baldiger Zukunft sein wird, Herr. Wir danken dir, Herr Jesus, für den Hinweis, dass wir auch als Menschen eine Freiheit wohl haben, aber hilf uns, Herr, dass wir diese Freiheit in dir nicht missbrauchen. Hilf uns, Herr Jesus, dass wir uns auch ganz bewusst von Orte und Veranstaltungen fernhalten, die für uns eine Gefahr darstellen. Wo wir wissen, Herr Jesus, du würdest mit uns da nicht hingehen. Dann sollten wir besser diese Orte und Veranstaltungen vermeiden. Danke, Herr Jesus, dass du durch deinen Geist das in uns bewirken kannst und bewirken willst, was für uns nicht möglich ist. Und da bitten wir auch so ganz konkret, Herr, dass du die Liebe und die Zuneigung füreinander als Geschwister in dir, dass das für uns wirklich ganz hohe Priorität hat und dass wir auch gerne einmal auf etwas verzichten, damit es dem Bruder und der Schwester nicht zum Anstoß wird. Herr, wir danken dir, dass wir wissen dürfen, du kommst bald und du wirst dein gutes Werk, das du in uns persönlich angefangen hast, aber auch mit diesem Teil deines Leibes, dass du es sicher vollenden wirst. Herr, wir danken dir und wir freuen uns auf deine Wiederkunft. Maranatha, Herr Jesus, komme du bald. Amen.